In der Schriftlesung, da ging es ja um Juden und Griechen. Wenn wir heute an Griechen denken, dann denken wir vielleicht an einen schönen Urlaub, den wir mal in Kreta erlebt haben, zurück, oder an die Akropolis oder an den guten Gyros-Teller. Das ist natürlich nicht die Assoziation, die die Bibel hervorrufen will. Dort ist es, wenn es von den Griechen handelt, der Hinweis, dass es die Nichtjuden sind. Also die Juden spielen ja die entscheidende Rolle zunächst mal, als Jesus auf die Welt gekommen ist, und alle anderen, die werden mit diesem Stichwort die Griechen bezeichnet. Es lag daran, dass die Griechisch gesprochen haben, das war damals die Weltsprache, so wie heute Englisch. Also wir würden vielleicht auch als dann die Engländer bezeichnet, wollen wir es gar nicht sind. Und diese Griechen, also die Nichtjuden, die kommen auch im Predigttext vor, Johannes 12, Vers 20 bis 24. Unter denen, die zum Fest nach Jerusalem hinaufgezogen waren, um anzubeten, befanden sich auch einige Leute nicht jüdischer Herkunft, wörtlich einige Griechen. Sie wandten sich an Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und baten ihn: Herr, wir möchten gern Jesus kennenlernen. Philippus ging zu Andreas und teilte ihm das mit, worauf Andreas und Philippus zusammen zu Jesus gingen, um es ihm zu sagen. Jesus gab ihnen zur Antwort: Die Zeit ist gekommen, wo der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbart wird. Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein, ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. In einer etwas anderen Übersetzung, der Wochenspruch, und der ist in diesem Zusammenhang. Der Zusammenhang ist also, es kommen nichtjüdische Leute und die interessieren sich für Jesus und sie wenden sich offensichtlich an einen Jünger, der verhältnismäßig gut Griechisch konnte oder zu dem sie irgendwie kulturell einen Zugang hatten. Das ist ein ganz interessantes Detail hier, dass Philippus wohl einer war, der mit dem griechischen Leben, dem nichtjüdischen Leben besonders vertraut war. Und so würden wir es vielleicht auch machen, wenn wir in einem anderen Land sind und wir gehen in eine Gemeinde und wir merken, oh, da ist ja einer, der macht so einen Eindruck, wie wenn er irgendwie aus Deutschland wäre, so ähnlich wie wir, dann wird man auch zuerst den ansprechen. Also da war die Hemmschwelle niedriger und deshalb fragen sie den Philippus und der geht weiter zum Andreas und dann kommt diese Frage zu Jesus. Und es ist jetzt ganz typisch für Jesus auch an dieser Stelle, dass er gar nicht direkt antwortet. Er könnte ja sagen, hey super, dass ein paar Griechen jetzt Interesse an mir haben, dass er mit ihnen ins Gespräch tritt. Es ist nicht seine Art, sondern er stellt so eine grundsätzliche These in den Raum, eine grundsätzliche Überzeugung. Und an dieser Botschaft, an dieser grundsätzlichen Botschaft können sich dann die Leute damals und auch wir heute abarbeiten. Und die These, die Jesus aufstellt, lautet: Wenn ich ans Kreuz gehe, dann wird die Herrlichkeit Gottes offenbar. Eigentlich seltsam. Jesus hat nämlich schon ziemlich viele Dinge gemacht, wo die Menschen gemerkt haben, er ist einer, der die Herrlichkeit Gottes offenbar macht. Offenbar machen heißt, das, was schon da ist, wird deutlich. Und diese Macht von Jesus, die er schon immer hatte, die wird an ein paar Stellen ganz besonders deutlich. Das Erste war dieses Jahr auch schon mal ein Predigttext, das ist die Hochzeit zu Kana, wo er Wasser zu Wein macht und dieses Fest möglich macht. Und dann vielleicht eine andere Sache, wo seine Herrlichkeit sehr vielen Leuten klar geworden ist, als er das Brotwunder gemacht hat, mit ganz wenig Brot und ganz wenig Fischen sind alle satt geworden. Da waren die Leute so begeistert, dass sie ihn zum König machen wollten. Aber er zieht sich zurück, weil er nicht ein menschlicher Herrscher sein will, so wie die Leute das mit ihm vorhatten. Und dann vielleicht nochmal was, er hat einen Blindgeborenen geheilt, einer, der von Anfang an nichts gesehen hat, konnte wieder sehen. Also es gibt schon viele Beispiele eigentlich bis zu dieser Szene hier, wo Jesus seine Herrlichkeit offenbart hat. Aber er sagt jetzt, eigentlich wird die Herrlichkeit am Kreuz offenbar. Und das müssen wir uns, denke ich, klar machen, dass das Kreuz nicht ein Unfall ist, irgendwie ein Schicksalsschlag, der nicht eingeplant gewesen wäre, oder dass Jesus das Opfer von irgendwelchen menschlichen Intrigen war, das auch, aber dahinter steht Gottes Plan. Das Kreuz ist das eigentliche Ziel von dem, dass Jesus auf die Welt gekommen ist und nicht ein Unfall. Gab es viele Diskussionen, manche haben gesagt, naja, dass Jesus Mensch wird, ist doch entscheidend. Aber entscheidend ist, er wird Mensch, damit er ans Kreuz geht, um die Herrlichkeit Gottes zu zeigen. Und jetzt muss man das, glaube ich, erklären. Das hat man damals erklären müssen und auch heute. Zu mir hat mal einer gesagt, das sei eigentlich nicht gut, dass bei uns ein Kreuz mit Jesus, also mit Korpus in der Kirche ist. Manche sagen, das ist katholisch. Jetzt ist ja nicht alles schlecht, was katholisch ist. Wenn der Korpus am Kreuz ist, dann ist der Schwerpunkt von der Botschaft der, das, was Jesus für uns tut und sein Leiden, hat eine große Bedeutung für uns. Wenn kein Korpus dran ist, heißt es, Jesus ist auferstanden und beides ist wichtig. Also hier, wenn man das jetzt anschaut, Jesus, wie er am Kreuz hängt und wie er leidet, was hat das mit Gottes Herrlichkeit zu tun? Und Jesus verwendet dann als ersten Hinweis dieses Mini-Gleichnis, das auch der Wochenspruch ist, das Mini-Gleichnis vom Weizenkorn. Ist nur ein Vers lang und ich glaube, irgendwie leuchtet es ein. Zumindest Gresse hat jeder schon mal angepflanzt. Manche haben viel mehr schon angepflanzt. Also das Korn, so wie es ist, es muss vergehen und dann kommt eine neue Pflanze raus. Und das nimmt Jesus zum Beispiel und nimmt es als Bild für sein eigenes Leiden und für sein Sterben. Und das soll jetzt so ein bisschen im Zentrum stehen, was das Leiden von Jesus für uns bedeutet und auch, warum Jesus eigentlich ans Kreuz gehen musste und warum er sterben musste. Da gibt es viele kluge Gedanken dazu. Und heute möchte ich mal einen klugen Gedanken ein bisschen vorstellen. Der stammt von einem Mann, der hieß Anselm von Canterbury. Vielleicht haben manche schon mal von dem gehört. Ist ursprünglich ein Italiener aus dem Aostetal, der aber dann nach England gegangen ist und in Canterbury tätig war. Und der hat sich eigentlich sein ganzes Leben lang diese Frage gestellt, wie kann ich erklären, warum Jesus ans Kreuz gehen musste? Warum ist das so wichtig? Was bedeutet das Leiden für uns? Und er hat dann ein Buch geschrieben, das heißt auf Latein, Cur Deus Homo, warum wurde Gott Mensch? Und in dem Buch diskutiert er die Frage, warum Jesus am Kreuz gestorben ist, mit einem Mönch. Wahrscheinlich hat es den nicht echt gegeben. Er nennt den Boso. Und mit diesem Boso diskutiert er dann so die ganzen wichtigen Fragen des Glaubens durch. Und der Boso sieht es am Anfang ein bisschen kritisch, aber dann kommen sie zu dem Punkt, Boso und Anselm, dass sie sich sicher sind, dass der Mensch Gott gegenüber einige Fehler gemacht hat. Da sind sie sich einig. Es gibt immer auch Menschen, die sagen, ich habe Gott gegenüber keinen Fehler gemacht. Wenn ich mein Leben anschaue und auch von anderen höre, wie sie ihr Leben Gott gegenüber einschätzen, dann würden doch auch viele sagen, naja, so ganz richtig, so alles habe ich eigentlich nicht richtig gemacht Gott gegenüber. Vielleicht war er mir egal, oder ich habe gar nicht an ihn geglaubt, ich habe seine Gebote nicht eingehalten, ich habe ihn vielleicht sogar gehasst oder ich habe andere Menschen gehasst. Also es gibt schon viele Punkte, wo viele Menschen merken, irgendwie ist da eine Distanz zu Gott. Irgendwas stimmt da nicht, irgendwas habe ich falsch gemacht. Und die Idee, die Anselm dann hier reinbringt, ist die von einem mittelalterlichen Lehnsherr und sagt, wenn der Lehnsherr dir ein ganz tolles Grundstück gibt und du dann nie was ablieferst, dann ist es doch klar, dass der Lehnsherr nimmer begeistert von dir ist und eigentlich sagt, hey, du musst dieses Lehen, also das, was du bekommen hast, das Grundstück oder das Haus zurückgeben. Und dann sagt Anselm, wer kann Gott was zurückgeben? Ist das überhaupt möglich? Was müssen wir ihm zurückgeben, wenn wir viele Dinge falsch machen? Wir müssten ihm eigentlich ein Opfer bringen, das ohne Fehler ist, wo alles passt, wo alles mit Gott übereinstimmt. Und wenn wir so ein Opfer suchen, dann merken wir um uns herum, die anderen Menschen haben eigentlich das gleiche Problem. Und deshalb kann so ein menschliches Opfer Gott nicht genügen. Und hier kommt jetzt Jesus ins Spiel und so versucht er das dann deutlich zu machen und zu erklären. Nur einer, der ganz auf der Welt ist, ganz ein Mensch und zugleich ganz Gott und ohne Sünde und ohne Fehler, kann das wieder ausgleichen, was ich als Mensch falsch gemacht habe. Und dieser Gedanke, den überzeugt dann auch, der Bozo ist dann überzeugt davon und so wird diese Frage positiv beantwortet. Warum wurde Gott Mensch? Er wurde Mensch, damit alles, was zwischen Gott und mir steht, wegkommt und damit Jesus ein Opfer darbringt, das niemand von uns darbringen könnte. Das ist übrigens auch der Grund, diese Einsicht und die Erkenntnis, warum es im Christentum keine Tieropfer mehr gibt. Man könnte ja eigentlich sagen, das ist ja eh Quatsch, aber in der Zeit von Jesus war das absolut verbreitet. Nicht nur bei den Juden im Tempel gab es Tieropfer, sondern bei fast alle anderen Religionen und Kulturen. Und mit Jesus und seinem Tod am Kreuz hört es auf einmal auf. Wir brauchen keine Tieropfer mehr. Und noch wichtiger, das ist noch zentraler, wir brauchen vor allem auch keine Menschenopfer mehr. Das fand ich bei dem Gottesdienst letzte Woche eigentlich eindrücklich von Vanuatu bei dem Weltgebetstag, dass es dort tatsächlich so Kannibalismus wohl noch gab vor Jahrhunderten und dass das durch den Glauben an Jesus überwunden wurde. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Folge. Wenn Jesus unser Opfer ist und wenn er Gott gegenüber alles klar macht, dann muss ich keine tierischen und auch keine menschlichen Opfer mehr bringen. Ich brauche auch sonst keine Opfer zu bringen. Jesus will, dass wir ihm nachfolgen, dass wir ihm treu sind, dass wir unsere Sünden bekennen, aber ich muss Gott nichts opfern, gar nichts. Das ist vorbei. Im übertragenen Sinn, es gibt das Lied, dankbare Lieder sind Weihrauch und Widder. Ja, Gott freut sich, wenn wir ihn loben oder auch wenn wir Zeit für ihn hergeben oder auch wenn wir für Arme was hergeben, für die Verkündigung vom Glauben, ist alles gut. Aber das sind keine Opfer mehr, die Gott zufriedenstellen, weil das Jesus allein getan hat. Und jetzt nochmal zurück zu unseren Griechen hier. Die stellen die Frage, wir möchten Jesus sehen, wir möchten dich kennenlernen. Und dann fängt Jesus nicht an, 1000 Details aus seinem Leben runterzurattern. Im Glaubensbekenntnis steckt schon viel mehr drin, sondern er fokussiert es auf den einen Punkt, auf das, was das Kreuz bedeutet. Und es ist, glaube ich, auch für uns wichtig, wir müssen nicht als erstes irgendwelche Details von Jesus kennenlernen, und es gehört zum Glauben nicht entscheidend dazu, dass man irgendwie alles über ihn weiß. Aber es gehört dazu, dass ich weiß, er geht für mich ans Kreuz und er versöhnt mich mit Gott. Das bleibt im Johannesevangelium total offen, was mit den Griechen passiert. Ich stelle mir vor, dass so mancher von denen, die das gehört haben, dann doch zum Glauben an Jesus gekommen ist. Und bei Paulus, zum Beispiel in der Gemeinde in Korinth, war es ja dann tatsächlich so, dass nicht nur die Juden, sondern auch die Griechen begeistert waren von diesem Gedanken, dass Jesus durch sein Opfer die Beziehung zu Gott wieder in Ordnung bringt. Mir hat ein Kollege mal erzählt, das fand ich total eindrücklich, bei dem in der Gemeinde ist eine türkische Frau und die hat mal erzählt, wie sie den ersten Zugang zum christlichen Glauben gewonnen hat und die hat dem Kollegen dann erzählt, dass sie ins Nachdenken über den Glauben gekommen ist, als sie mal in der Kirche rein ist und Jesus am Kreuz gesehen hat. Und ich glaube, das kann auch heute noch passieren, dass das der erste Anstoß ist, dass ich mir die Frage stelle, warum hängt hier nicht irgendein Herrscher, Cäsar oder so, sondern warum hängt hier einer, der sein Leben hingibt, der leidet, und was hat es mit mir zu tun? Vielleicht können wir in der Passionszeit da auch wieder mehr drüber nachdenken, was das Leiden von Jesus für uns bedeutet. Das Entscheidende ist, dass es uns Versöhnung mit Gott schenkt. Amen.